Bruder, es war einfach ein absolutes... Ey, es ist passiert, was nicht passieren durfte. Es ist einfach heftig. Alles war 100%. Digga, alles war 100%.
Das ist Luca. Einer der Typen, der den Megadeal organisiert hat. 16 Tonnen Kokain.
Aber dann hat jeder 1% Fehler gemacht. Und dann ist das Kartenhaus zusammengebrochen. Digga, das ist irre.
Luca schreibt diese Nachricht, weil er davon ausgeht, dass der Megadeal sich erledigt hat.
Nachts um 2, 3 bin ich aufgestanden und konnte nicht mehr. Hab geheult. Laut geheult, ne? Richtig geheult. Wie ein kleines Kind, ne? Zusammenbruch, Digga. Wir haben den Job verloren, ne? Das Zeug ist erwischt. Wir haben es verloren.
Auch Bollers, sein Partner in Crime, ist ziemlich fertig.
Alter, dass wir so einen harten Knaller haben. Alter, hätte ich auch nicht gedacht. Alter, das hat echt richtig wehgetan.
Von den 5 Containern sind 4 wieder im Hafen. Der Zoll hat sie zurückgegeben. Einer fehlt. Einer, in dem Koks war. Das bringt das Team wieder auf Ideen. Sie diskutieren, ob sie ihn klauen können.
Digga, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich meine, dass das da noch drin ist. Naja. Digga, ja, klauen. Wie sollen wir das klauen? Wenn das erwischt worden ist, weißt du, was dann los ist? Dann ist da die Bundeswehr, Digga. Dann ist da die Bundeswehr.
Und dann wiederum gibt es die Momente, da sind Luca und Bollers sehr rational, sehr taktisch. Sie sind zu Boden gegangen, aber nicht K.O.
Weißt du, was jetzt am wichtigsten ist? Dass keiner ins Gefängnis geht. Diese Sachen werden nicht in einer Woche ermittelt. Diese Sachen werden auch nicht in 3 Monaten ermittelt. Das kann 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre dauern.
Wichtig ist, dass sie keine Spuren hinterlassen.
Die Container sind ja noch im Hafen. Die müssen abgeholt werden.
Die Sachen wurden erwischt. Die Bullen haben uns jetzt eine Falle gestellt. Die wollen, dass wir die Container, wo wir die hinbringen. Darum geht es jetzt. Es darf kein Fehler passieren.
Warum müsst ihr aufpassen, Bruder? Wenn die Sachen sowieso schon erwischt worden sind, scheiß doch drauf dann. Lass die einfach liegen. Die wissen nicht, auf wen zurückzuführen.
Wenn wir die nicht abholen, machen wir uns verdächtig. Wir müssen einfach die ganz normal abholen und dorthin bringen, wo die eigentlich hin müssen. Aber das werden die jetzt verfolgen.
Wenn der Zoll das Kokain findet, dann fragen die sich natürlich, wer wusste Bescheid. Manchmal brechen Drogenkartelle Container auf und bunkern Ware. Wenn das Kokain dann ankommt, versteckt zwischen all den anderen Lieferungen, brechen sie den Container auf und holen das Zeug raus, ohne dass die Spedition davon was wusste. Manchmal ist die Spedition aber auch eingeweiht, von Anfang an. Und die Ermittlung dazu, wie das Koks nach Hamburg kam, die gehen jetzt los. Das ist Lösch alles, Bro. Aufstieg und Fall von Sky ECC, dem Crime Messenger. Ein Podcast von ZDF Frontal. Ich bin Kio Jung.
Und ich bin Hakan Tan Reverde. Das ist Folge 2. 1 Milliarde Chats. In diesen Tagen, Mitte Februar 2021, da stellen sich Luca, Bollers und ihr Team vor allem eine Frage. Wie konnte das alles nur so schief gehen? Eigentlich lief alles gut, ganz am Anfang. Die Ware sollte nicht mal kontrolliert werden. Im Chat mit Luca wird ein Verdacht geäußert.
Meinst wegen Sky ist alles passiert? War doch auf grün, AMK. Die Lichter, wie ist das in Gottes Namen passiert, AMK?
16 Tonnen Kokain waren auf dem Schiff gebunkert. Insgesamt verlieren sie wohl 20 Tonnen. Jetzt, wo die weg sind, wollen alle wissen, wie das passieren konnte. Sie verdächtigen auch Sky. Nicht nur jetzt übrigens. Immer wieder mal taucht das auf, dass die App, die sie verwenden, gar nicht so sicher sei. Aber sie chatten fröhlich weiter. Und bei dem Deal, da sind ja wirklich banale Fehler passiert.
Bruder, ich bin tot.
Du hast Schnauze voll, ne? Aber so richtig.
Du verstehst, glaube ich, nicht richtig, was los ist. Es sind 20 Tonnen hochgegangen wegen Hamburg. Ich hätte das, glaube ich, verhindern können.
In der Planung gab es zum Beispiel unlogische Abläufe. Die Ware sollte, laut den Papieren, von Paraguay über Buenos Aires nach Hamburg und von dort weiter nach Rotterdam. Aber das Schiff hatte bereits auf dem Weg nach Hamburg in Rotterdam gestoppt. Warum dieser Umweg? Das ergibt keinen Sinn für Lukas Team. Oder aber das mit der Bill of Lading, den Frachtpapieren. Erst sollte die Ladung von Hamburg aus an ein israelisches Unternehmen gehen. Das Team um Bollers gründet dafür eine vermeintliche Tochterfirma in Berlin, die die Kommunikation übernimmt. In Wahrheit ist es nichts anderes als eine Scheinfirma. Vielleicht ging es ab da bergab, weil die im Hafenterminal in Hamburg misstrauisch wurden. Aber das Ding ist, niemand weiß es genau. Alle raten.
Wir führen ja für alle Importe eine Risikosicherheitsanalyse durch.
Okay, alle außer dem Zoll. Der muss natürlich nicht raten, der weiß es.
Und beobachten Auffälligkeiten in Transportwegen, stimmen die Kosten im Verhältnis zum Warenwert, all solche Dinge.
Das macht der Zoll bei fast 9 Millionen Containern pro Jahr.
Und dann gab es Auffälligkeiten bei dieser Verladung aus Paraguay.
Das ist Michael Schrader. Schrader leitet das Hauptzollamt in Hamburg. Er hat schon einiges gesehen, aber was am 12. Februar 2021 passiert, 16 Tonnen, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Also, es ist ein Freitag. Schrader fährt in eine Halle, die dem Zoll gehört. Seine Kollegen haben ihn gerufen. Sie haben das Koks gefunden.
Ja, ich habe insbesondere den Geruch in Erinnerung. Die Kollegen waren intensiv dabei, die Pakete, es war ja total dreckig alles, die Pakete aus den Kanistern rauszuholen. Und überall floss hier die Spachtelmasse durch die Gegend. In der Packhalle war ein Duft von Lösungsmitteln. Es war toll.
Wenn ihr in den Baumarkt geht und Farbeimer kauft, dann müsst ihr die ja umrühren, bevor ihr das Zimmer streicht. Die Farbe ist nach unten gesackt. Oben ist ein wässriger Film. So ähnlich ist das bei der Spachtelmasse auch. Und in diesen Kanistern ist, verschweißt und luftdicht verpackt, das Kokain versteckt. Also muss das alles herausgelöst werden. Deshalb stinkt die Halle.
Alle Kollegen waren da richtig freudig dabei. Man ist ja immer auf der Suche nach Rauschgift. Also wenn die erstmal Lunte gerochen haben, dann ist da nichts mehr zu halten. Und das ist auch die Belohnung für all die Fälle, wo es mal nicht so klappt.
Knapp 20.000 Container passen auf das Schiff, mit dem das Kokain nach Hamburg kam. Davon waren 5 Stück angemeldet auf die Scheinfirma. 3 davon waren voll mit Kokain, die anderen 2 ohne. Die waren nur zur Tarnung.
Die haben wir dann beiseite gelassen und die anderen Ladungseinheiten, die wir hatten, die haben wir dann später hier noch in der Gepäckröntgenanlage.
Wie am Flughafen, wo euer Handgepäck durchleuchtet wird.
Nochmal überprüft, bevor wir sie dann ausgepackt haben. Und ganz zum Schluss, gesäubert, haben wir dann verwogen und sind bei diesen 16 Tonnen gelandet.
Das dauert natürlich. Gleichzeitig beginnt der Zoll mit den Ermittlungen.
Spachtelmasse aus Paraguay ist jetzt nicht das, was hier jeden Tag im Hamburger Hafen ankommt.
Hamburg ist der Hafen für Asien. Knapp 60% der ankommenden Ware kommt allein aus China.
Aus den Bereichen um Paraguay kommt dann eben auch eher die Frucht. Und plötzlich kommen da 5 Container mit Spachtelmasse. Und dann muss man sich fragen, für wen ist diese Spachtelmasse? Wer ist der Versender? Sind das bekannte Wege? Und da gibt es Auffälligkeiten und die gilt es dann zu erforschen.
Die Ermittlungen des Zolls, wir können sie nachverfolgen. Wir kennen die Akte und die darin enthaltenen PDF-Dateien. Es sind tausende Seiten. Da wird jeder Schritt dokumentiert. Dutzende Seiten voller Bilder der Sicherstellung. Das Kokain mal abgepackt, mal ausgepackt. Sieht ein bisschen so aus wie ein großes Stück Seife. Und die Kartelle stempeln auf die Koksblöcke so eine Art Logo. Manche Blöcke haben ein Puma abgebildet, wie von der Schuhmarke. Oder es ist ein Phönix drauf.
Es ist ein bisschen so, als ob man jemandem beim Puzzeln zuschaut. Die Beamten vom Zoll notieren sich alles. Was ist auffällig, was nicht. Sie vernehmen Menschen, die die Lagerhalle vermietet haben, sammeln sogar Zigarettenstummel ein, melden sich bei der Firma, die die Container abholen sollte, und kommen auf einen Besuch vorbei. Da läuft das Verfahren noch gegen unbekannt. Sie ermitteln aber auch international, wollen Infos über diese Firma aus Israel, die die Container angeblich geordert hat. Die haben ein Büro in Berlin. So sieht es zumindest aus. Aber das Büro ist fake. Jemand hat einfach behauptet, für die Firma aus Israel zu arbeiten. Also schaut sich der Zoll auch diese Scheinfirma genauer an. So geht das Seite um Seite. Es ist eine langsame Arbeit, ganz wie Luca gesagt hat. Es wird Monate dauern, aber es wird sich lohnen. Denn irgendwann verwandelt sich die Strafanzeige gegen Unbekannt in ein paar Haftbefehle. Wenn es gut läuft, erwischt es mehr als ein paar Laufburschen. Doch dafür brauchen die Ermittler mehr als das, was sie sich in mühsamer Kleinarbeit zusammenpuzzeln. Sie brauchen echte Beweise gegen die Leute, die solche Deals planen. Sie wissen, dass es die geben muss. Aber noch kommen sie da nicht ran. Also puzzeln sie weiter. Stück für Stück.
Von all diesen Ermittlungen wissen Luca und Bollas natürlich wenig, bis gar nichts. Sie wissen nur, dass Koks ist weg. Sie wollen nur heil aus der ganzen Sache rauskommen. 16 Tonnen, da werden sich alle drauf stürzen. Ermittler, Staatsanwälte und irgendwann, da ist sich Luca sicher, auch die Medien. Jeder, der da involviert ist, der wird ein großes Problem bekommen. Mit Sicherheit auch Luca.
Es gibt eine einzelne Chatnachricht, sie besteht aus 3 Worten. Bollas hat sie geschrieben. 2 Tage, nachdem das Kokain weg ist, am 14. Februar 2021. Diese eine Nachricht, sie enthält eigentlich alles. Die Einsicht, dass Bollas und Luca am Boden sind. Die Panik, dass es vielleicht schon bald vorbei sein könnte, lange Jahre Knast. Aber irgendwie auch den Willen, trotzdem weiterzukämpfen. Die Spuren zu verwischen, zumindest zu versuchen, Ruhe zu bewahren.
Lösch alles, Bro.
Bollas und Luca verlassen sich auf Sky ECC. Niemand kann mitlesen. Das ist das eine, das große Versprechen der App. Also sprechen Luca und Bollas offen. Bei Sky verschwinden Nachrichten eigentlich automatisch. Aber Bollas reicht das anscheinend nicht. Deshalb lösch alles, Bro. Lass auf Nummer sicher gehen. Sollten Ermittler sie festnehmen, dann sind die Handys clean. Man hat nichts gegen sie in der Hand, wenn alles klappt, wie versprochen.
Und davon gehen die beiden aus. Und dann verschicken sie Chats, das kann man eigentlich keinem erzählen. Aber es zeigt doch, was dieser Satz, lösch alles, Bro, noch bedeutet. Solange sie Sky ECC benutzen, fühlen sie sich untouchable. Trotz all der Panik, dem Geld und den Drogen, die sie verloren haben.
Was gab's zu feiern? Hammer. Jetzt weiß ich, was du gefeiert hast. Unglaublich, das wird unser Durchbruch.
Sie machen einfach neue Deals klar. Als ob sie nicht gerade 16 Tonnen verloren hätten, knapp 450 Millionen Euro. Als ob sie nicht gerade am Boden sind. So, als ob einfach nichts passiert wäre. Das Spiel geht weiter. Aufstehen, Krönchen richten. Anscheinend ist das ihr Motto.
Ja, hoffentlich klappt es. Gibt es bestimmte Tage, wann das dort ankommen soll, oder ist der Tag egal?
Doch während die beiden so vor sich her planen, kommt eine Meldung, die sie auf den Boden der Tatsachen zurückholt.
Der Zoll in Hamburg hat die größte Menge an Drogen sichergestellt.
Es ist der größte Rauschgiftfund dieser Art in der europäischen Geschichte.
Ach, ja, Bruder, jetzt ist es offiziell.
Verstehe.
Es ist eine Sache zu vermuten, dass die 16 Tonnen Kokain beschlagnahmt wurden. Es ist eine komplett andere, im Fernsehen zu sehen, wie Ermittler das Kokain präsentieren. Jetzt weiß die ganze Welt Bescheid und sogar die Firma, die die Röntgenanlage herstellt, macht Werbung mit dem 16-Tonnen-Fund.
Voller Film alles. Richtig Theater, diese Nummer in Hamburg. Bereue das so sehr, das glaubst du nicht. Bruder, ich bin tot. Ich scheiß auf das Geld. Mir ist richtig übel.
Mann, Alter, ich verstehe, wie du das meinst. Wahnsinn, Mann, Wahnsinn.
Ja, Mann. Habe richtig Sorgen, 10 Jahre zu sitzen.
Nur zur Erinnerung. Wir haben Luca, Bollas und alle anderen angefragt. Wir wollten mit ihnen reden. Sie aber nicht mit uns. Ihre Chats, die haben wir von Schauspielern einsprechen lassen. Jedenfalls, das, was Luca und Bollas erleben, das ist ein Knockout. Sie sind am Boden. Tiefer geht es eigentlich nicht. Aber dann kommt der nächste Schlag. Und der sitzt.
Dicka, bist du zu Hause? Ist wichtig.
Nein, Bro, sag hier über. Was ist passiert, Mann?
Morgen bei mir.
Razzia!
Ja, du Bauer.
Fuck, Mann.
Mann, Alter, du sagst es, Mann.
Was hast du denn genau für eine Info bekommen? Ist das safe?
Zeig gleich da und da. Ja, ist safe.
Die deutsche Polizei hatte im Herbst 2020 Daten aus Frankreich bekommen. Da ging es um EncroChat. Das ist ein anderes Krypto-Handy. Das hatten die Ermittler geknackt. Luca wusste, dass gegen ihn ermittelt wird. Auch deswegen ist er nach Dubai geflohen. Das hatten wir in Folge 1 erzählt. Er flieht vor der Strafverfolgung. Im Chat stellt Luca noch eine Frage.
Hat dir das Coach gesagt?
Coach. Dieser Spitzname taucht immer wieder auf. In einer Sprachnachricht hat Luca mal erzählt, dass er Coach 10.000 Euro gegeben haben will. Coach ist offenbar ein Informant, der Bescheid weiß, gegen wen die Polizei ermittelt und was ihre nächsten Schritte sind. Wir haben im Zuge dieser Recherche mit vielen Anwälten gesprochen. Einer hat erzählt, dass mindestens einer seiner Mandanten Bescheid wusste, dass diese Razzia kommen wird. Wer dieser Spitzel ist, für wen er arbeitet, ist bis heute unklar.
Und bevor sich das Team rund um Luca und Bolas von diesem Schlag erholen kann, kommt schon der nächste. Luca ist wie immer gut informiert. Am 7. März 2021, zwei ganze Tage bevor der Rest der Welt es erfährt, führt Luca diese Unterhaltung.
Ist Sky gehackt?
Ja, seit 4 Tagen wurde mir glaubhaft gesagt. Lass über unser anderes Telefon schreiben.
Doch da ist es zu spät. Schon längst zu spät.
Bonjour à tous et merci de vous informer avec la RTBF. C'est donc une opération de police sans précédent.
Eine Polizeiaktion nie dagewesenen Ausmaßes, sagt diese Nachrichtensprecherin. Am 9. März 2021 lassen Ermittler kriminelle Banden in Europa hochgehen. 200 Orte werden durchsucht, 48 Personen festgenommen. Polizisten beschlagnahmen 1,2 Millionen Euro in bar. Außerdem Schmuck, Diamanten, Luxusautos und illegale Waffen. Da geht es schon längst nicht mehr nur um Luca und Bollas und den 16-Tonnen-Fall. Aber alle Fälle haben eins gemein. Die Kriminellen kommunizierten über Sky. Über 20 Monate haben Ermittler jede einzelne Nachricht gesammelt, die über Sky ECC verschickt wurde. Und jetzt, also Anfang März 2021, gibt Europol bekannt, dass sie all diese Nachrichten, die sie gesammelt haben, entschlüsseln können. Insgesamt sind das mehr als 1 Milliarde Nachrichten. Nur mal im Vergleich, bei Encro waren es 115 Millionen. Es ist eine der größten Überwachungsaktionen seit dem NSA-Skandal. Sie können jetzt alles sehen, die Chats von Luca und Bollas, aber noch viel mehr.
Stellt euch das mal bei WhatsApp vor. Da sagen die Ermittler auf einmal, ja, wir haben die Server überwacht und alles mitgelesen. Von jedem einzelnen Nutzer. So in etwa ist das. Natürlich um Dimensionen kleiner, aber das Prinzip ist vergleichbar. Es war eine gemeinsame Operation. Sie startete in Frankreich, dabei waren Belgien, die Niederlande und eben Europol. In den nächsten Jahren werden weltweit hunderte Ermittlungen eingeleitet, hunderte Menschen verhaftet, alleine in Deutschland.
Im Februar 2023 meldet sich Guillaume Dasquier bei uns, ein Investigativjournalist aus Frankreich. Er hat tausende Dokumente, die er mit uns teilt. Und deshalb können wir diese Ermittlung, die gegen Sky ECC lief, von Anfang bis Ende nachvollziehen und euch erzählen.
Everybody has its own job. My job is to fight crime.
Das ist Katrin de Bolle, Chefin von Europol, also sowas wie die wichtigste Polizistin Europas.
I wanted to enter the police, but I was too small. I was not tall enough, so I studied then law.
Als sie in den 80ern Polizistin werden will, darf sie nicht. Sie ist zu klein. Also studiert sie erstmal Jura in Genf. Als sie fertig ist, haben sich die Regeln geändert.
The rule was 163 cm. So I had 1/2 cm over. So I could join at that moment in time.
Ein halber Zentimeter macht den Unterschied. Also ging de Bolle zur Polizei. Seither beobachtet sie, wie Kriminelle arbeiten. Zum Beispiel, wie Terroristen Spiele zocken.
What was really surprising to me was when we had the dismantling of a terrorist cell in Verviers.
Das ist im Jahr 2015. Die Polizei überwacht die Häuser von Menschen, die dem sogenannten Islamischen Staat angehören. Ihre Häuser sind verwanzt. Sie hören die Terroristen über Attentate plaudern.
They were not communicating through the phone, but they were communicating through the games.
Die Terroristen gehen davon aus, dass ihre Telefone abgehört werden. Sie sind technisch up to date und suchen neue Orte. Da, wo die Polizei sie nicht vermuten würde. Zum Beispiel in der Chatfunktion in Spielen.
They really had a plan and they also expected that police could enter into the house because every day, every morning at 5, they armed their weapons.
5 Uhr morgens, aufstehen, Waffe laden. Man kennt's. Als de Bolle ihren neuen Job antritt, 2018, da reist sie erstmal durch Europa.
I visited all the police chiefs in every country in the union.
Trifft alle Polizeichefs.
The intelligence community, border guards.
Die Geheimdienste, kurz gesagt, alle.
Ministers of Interior, sometimes also ministers of justice, everybody.
De Bolle fragt diese Menschen, worüber sie nachdenken. Alle von ihnen geben dieselbe Antwort.
They all had the issue that they all saw that drug-related crime was increasing. And that we really needed to do something, but we could not really understand what was going on.
Es sind diese Jahre, in denen Europa zum weltweit wichtigsten Markt für Kokain wird, in dem Europol sich dazu entscheidet, sehr stark vereinfacht, mehr zu sein als nur eine Hotline, bei der sich deutsche Polizisten zu ihren französischen Kollegen durchstellen lassen können. Und De Bolle weiß, wo sie hinschauen muss. Einmal wegen ihrer Tour durch Europa, aber auch wegen ihrer Erfahrung mit den Terroristen.
Es sind auch diese Jahre ab 2016, in denen Sky ECC bekannt wird. Krypto-Handys sprechen sich rum, zumindest in gewissen Kreisen. Einmal unter Kriminellen, klar, aber auch bei Leuten, für die Privatsphäre viel mehr bedeutet, als beim Browsen keine Cookies zu verwenden. Und Sky ist eine App, die absolute Anonymität versprochen hat. Viele Funktionen sind bewusst ausgeschaltet, aus Sicherheitsgründen. Die Kamera funktioniert nur innerhalb der App. Bluetooth ist ausgeschaltet. Screenshots gibt es keine mehr. Maximale Sicherheit. Das ist das erklärte Ziel. Und das lässt sich Sky teuer bezahlen. Eine Jahreslizenz kostet 2.200 Euro.
Es gibt eine Anekdote, wir erzählen euch gleich, woher wir sie haben. Da geht es um einen Polizisten in Belgien. Der hat jemanden festgenommen, einen mutmaßlichen Drogendealer, und sein Smartphone beschlagnahmt. Es ist ein BlackBerry. Für die Ermittler ist das super, denn auf den Smartphones ist im Zweifel Beweismaterial. Doch dann sehen sie, als sie das Gerät analysieren wollen, dass gar keine Daten mehr drauf sind. Alles wurde gelöscht. Das passiert öfter.
De Bolle kennt all diese Geschichten. Als sie vor uns sitzt und wir sie zu Sky ECC befragen, da wird klar, dass sie absolut im Stoff ist.
Everything was on Sky ECC. Not only text messages, but also videos, also photos, which gave us a lot of information, of course.
Nur um das nochmal klar zu machen. Polizisten haben Sky gehackt und mehr als 1 Milliarde Nachrichten entschlüsselt. Die liegen nun auf Servern bei Europol. Die nennen das übrigens Data Lake, Datensee.
Sky ECC was really a game changer for Europol. Not only because of the scale, but also because of the content.
Das ist ein Satz, den wir immer wieder hören. Von Polizisten in halb Europa, von Anwälten und auch von De Bolle. Sky hat alles verändert, sagt sie. Auf einmal müssen Polizisten nicht mehr rätseln, wie Bandenchefs denken, wie sie ihre Deals organisieren, wer ihnen dabei hilft, welche Routen sie wählen und sogar, wie sie ihre Morde planen. Die Ermittler können es einfach nachlesen. Am Ende sogar live. Ein Gamechanger eben, wie De Bolle sagt.
They really felt criminal networks. Police is unable to get into this encrypted communication. So we can freely say what we can do. We can organize our business. We organize the way we will deal with our money. We organize our killings.
Einfach alles wird auf Sky ECC festgehalten. Deals genauso wie Morde. Und mindestens genauso wichtig, aus den Chats lässt sich herauslesen, wo diese Bandenchefs abhängen.
What was also surprising is that the top level that stayed outside of the European Union.
Außerhalb der EU. Aber alle am selben Ort.
They did drink together, they did eat together, their wives loved one another. So there was not a war in the top level of the group, with some groups.
Die Gangs bekriegen sich, ihre jeweiligen Bosse hängen gemeinsam ab. All diese Einblicke, die sind möglich durch Sky ECC. Dinge, die Ermittler sonst nie sehen würden. Jetzt liegen sie im Data Lake. Muss nur noch jemand tauchen gehen. Und europaweit beginnt diese Jagd nun. Ermittler werden diese Chats auswerten. Luca und Bollas, auch sie sind in diesem Datensee.
One colleague from the Netherlands said it was as if we were at a table with the criminals. And it really was. They were discussing with each other and we were listening in.
Man sitzt am Tisch mit Gangstern. ohne dass die es wissen. Und nicht nur an einem Tisch, sondern an Hunderten. Und hört ihnen heimlich zu, wie sie arbeiten. Sie werden sogar erleben, wie Morde geplant werden, die sie dann verhindern können.
Wenn es um solche Erfolge geht, dann erzählte Bolle gerne, habt ihr ja gehört, wie stolz sie ist. Aber im Gespräch mit uns sagt sie dann eine Sache, da waren wir schon baff.
SkyCC, in fact, the people that used the SkyCC phone were all criminals.
De Bolle sagt, die Personen, die Sky verwendet haben, sind alle kriminell, ausnahmslos. Europol geht von insgesamt 170.000 Nutzern aus. Und jeder einzelne davon soll kriminell sein. Europol nimmt auch die Firma in den Fokus, die SkyECC anbietet, Sky Global, und ihren Firmenchef.
Jean-François Ibe, I didn't know that person. I was not a friend on LinkedIn with him.
Doch sie schauen sich ihn genauer an.
And what he was producing.
I'm Jean-François Ibe, CEO of Sky Global.
Jean-François Ibe ist 39 Jahre alt. Jackett mit Hoodie und schwarze Jeans, weißes T-Shirt. Das anscheinend ausschließlich. So erzählt es zumindest sein Anwalt. Er hat noch nie wirklich ausführlich mit Medien gesprochen. Weder über sich, noch über die Vorwürfe. Wir haben ihn angefragt, Monate mit ihm und seinen Anwälten verhandelt. Wir wollten seine Sicht der Dinge hören. Am Ende hat er zugesagt und wir haben ihn begleitet. Auch das seht ihr in der ZDF-Frontal-Doku. Den Link findet ihr in den Shownotes. Jedenfalls, als Europol den Hack bekannt gibt, Anfang März, kommt zwei Tage später die US-amerikanische Justiz und veröffentlicht eine Anklage.
The US government indicted me and accused me of being a drug trafficker, a drug dealer.
I couldn't understand how a technology company could be a drug dealer.
Ibe soll Drogendealern geholfen haben. So schreiben es die Amerikaner in ihrer Anklageschrift. Ibe streitet alle Vorwürfe ab.
You know, I'm a privacy advocate. You know, your thoughts should belong to you. Your data should belong to you. It doesn't belong to anybody else. My technology was never made or designed or intended for criminal use.
Doch viel mehr darf er nicht sagen.
You know, what I can tell you is that you know, my company is operated very transparently in the offices in Vancouver.
Seine Anwälte raten ihm stark davon ab, über Details zu sprechen. Wir werden da noch ausführlicher drauf eingehen. Seine Firma sei immer transparent gewesen, ansprechbar, falls jemand Fragen haben sollte. Doch anscheinend hat keiner Fragen. Auch Europol fragt nicht an oder einer der Behörden, die SkyECC gehackt haben. Stattdessen behauptet De Bolle 170.000 Kriminelle. Belegen kann sie es nicht oder will sie es nicht. Sie sagt, dass es juristisch sauber war.
Because everything we did with oversight by justice authorities.
Die ganze Operation, der ganze Stolz von De Bolle basiert auf dieser Annahme und dieser Rechtfertigung. Die Justiz hat es erlaubt. Aber seitdem Ermittler Sky nach jahrelanger Arbeit effektiv zerschlagen haben, taucht immer wieder diese eine Frage auf. Durften die das überhaupt? Die Ermittler sagen, wenig überraschend, na klar, waren ja alle kriminell. Datenschützer oder aber die Anwälte der Angeklagten antworten, selbst wenn es so wäre, ihr wusstet das nicht, als es losging. Und damit ist es illegal. Ihr habt einfach erstmal Hunderttausende überwacht, ohne Anfangsverdacht. Man kann nicht auf gut Glück überwachen und ganz einfach hoffen, dass am Ende schon alles passen wird. So ist es bei Sky aber gelaufen. Zumindest sagen das die Anwälte. Die Ermittler wollen die Details geheim halten. Sie wollen für ihre Erfolge gefeiert werden, nicht für ihre Aktion kritisiert.
Uns liegen Unterlagen vor, die Guillaume Dasquier mit uns geteilt hat. Das gesamte Verfahren gegen Sky Global, das ist die Firma, die SkyECC entwickelt. Die Firma von Jean-François Ibe. Alles, was die Ermittler herausfinden, alles, was sie sich von Richtern genehmigen lassen, überwachte Server, geheime Treffen mit Undercover-Agenten, Bargeldübergaben, gehackte Handys, Daten, die sie nach Deutschland schicken. Schritt für Schritt können wir die Ermittler beobachten. Die Anekdote mit dem Polizisten, der zusieht, wie sich das Handy löscht, da steht er auch drin. Die Ermittler analysieren die gesamte Infrastruktur von Sky, sowohl technisch als auch die Organisation. den CEO, die Verkäufer, die Händler und so weiter. Wir haben diese Dokumente fast ein Jahr lang ausgewertet und ehrlich gesagt, die Frage danach, ob das Vorgehen der Ermittler in der Form okay gewesen ist, die ist berechtigt. Genauso berechtigt ist aber die Frage danach, warum die Entwickler von Sky nicht verhindert haben, dass ihre App zum WhatsApp der kriminellen Unterwelt wurde.
Es war eine unheimliche Dynamik, die mit einmal entstand und wo wir alle gemerkt haben, oh, wir müssen miteinander sprechen, weil nur so schaffen wir es wieder, eine gewisse Waffengleichheit herzustellen, die zu dem Zeitpunkt halt nicht bestand.
Das ist Christian Lödden.
Ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger.
Lödden vertritt regelmäßig Leute, die Krypto-Handys verwenden, seit 2014 schon. Die Dynamik, von der er spricht, die entwickelt sich bei einem Treffen mehrerer Anwälte. Das war Ende 2021.
Das war im Winter, im Oktober, November.
Was Lödden bei diesem Treffen erlebt, wird ihn in den nächsten Jahren extrem beschäftigen. Damals ging es um EncroChat. Als das mit Sky ECC bekannt wird, mit Europol, dem Hack und der 1 Milliarde Nachrichten, wird sich Lödden an dieses Treffen erinnern.
Wir haben dann aus 11, 12 europäischen Ländern einen Pool an 2, 3 Kollegen gefunden, die alle in jeweiligen Ländern,
Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien und so weiter,
die alle in jeweiligen Ländern mit der Thematik konfrontiert waren und gesagt, okay, wir müssen uns einmal zusammensetzen.
Sie haben sich dann in den Niederlanden getroffen, in Utrecht.
War am geografischsten in der Mitte.
Vor allem, es war mitten in der Pandemie.
So, es war für alle sehr, sehr, sehr schwierig hinzukommen. Also ich bin mit dem Auto gefahren, die Kollegen, die fliegen mussten.
Wo sollen sie sich treffen? Alles hat geschlossen, weil Pandemie. Also gehen sie in eine Anwaltskanzlei.
Und dann saßen wir auf dem Dachboden dieser Kanzlei. Es war sehr eng. Wer holländische Innenstädte kennt, weiß, kleine, enge Häuser, kleine Räume.
Und da saßen sie dann, 28 Leute.
In so einem kleinen Besprechungsraum saßen es gut. Eigentlich die Hälfte stand, weil einfach nicht so genug Stühle da waren.
Aber dann geht es los. Jeder fängt an zu erzählen, wie ist die Situation in Deutschland, wie in den Niederlanden. Land für Land gehen sie durch.
Wir saßen da, glaube ich, 7, 8 Stunden ohne Pause. Es war eine, ja, weil wir uns erstmal bewusst wurde, was ist da eigentlich gelaufen? Weil wir da alle hingekommen sind mit einem wirklich ganz, ganz niedrigen Informationsstand, jeder für sich. Und mit einmal am Ende des Tages sich schon so ein erstes Bild ergab. Und alle natürlich ganz euphorisch und ganz, eigentlich eher schockiert.
Zum ersten Mal merken Lödden und seine Anwaltskollegen, was da eigentlich passiert in Europa.
Weil offensichtlich hatten alle europäischen Ermittlungsbehörden sich zusammengefunden, haben eine riesige Operation geplant, haben uns jeweils kleine Bits and Pieces hingeworfen in den jeweiligen Ländern.
Die Operation, von der Lödden spricht, damit meint er Europol, die Behörde von Katrin de Bolle. Sowohl bei EncroChat als auch bei Sky ECC und sogar bei einem dritten Anbieter.
Ja, und es gab einen großen gemeinsamen Nenner, das war Europol. Europol hat das komplett organisiert und orchestriert.
Europäische Ermittlungsbehörden vernetzen sich also. Sie teilen Ermittlungsbefunde. Aber wie sie an die Ergebnisse kommen, das behalten sie größtenteils für sich, sagt Lödden. Zum Beispiel Deutschland. Die waren gar nicht beteiligt an den ursprünglichen Ermittlungen. Das waren Frankreich, Belgien, Niederlande und Europol. Aber als bekannt wird, dass diese 1 Milliarde Nachrichten in einem Datensee liegen, wollen natürlich auch deutsche Ermittler in diese Daten eintauchen. In Chats wie die von Luca und Bollas.
Die Staatsanwaltschaft nutzt diese Beweise, sie klagt daraufhin an, sie beantragt daraufhin Haftbefehle.
Die Daten spielen für die Polizeien eine wichtige, manchmal eine entscheidende Rolle. Denn in einigen Verfahren gibt es nichts mehr, was die Polizei auswerten könnte. Keine Drogen, kein Bargeld, keine Handys. Alles, was die Ermittler haben, sind die abgefangenen Chats aus der Europol-Operation. Da sei es doch wichtig zu hinterfragen, wie genau man an diese Daten gekommen sei, sagt Lödden. Ob sich das vereinbaren lässt mit deutschen Gesetzen. Aber die deutsche Polizei, die mache es sich einfach, sagt Lödden.
Und das ist etwas, wo wieder mein Verteidigerherz brennt, weil das ist etwas, was ich mit einem rechtsstaatlichen Verfahren eigentlich nicht verbinden kann.
So sei es in Deutschland gelaufen. So ähnlich passiere es auch in anderen Ländern. Man komme als Verteidiger nur an wenige Informationen. Wie soll man da seine Mandanten verteidigen, fragt Lödden. Deshalb habe man sich jetzt auch auf Verteidigerseite vernetzt.
Es gab Zeiten, wo ich einmal im Monat ein Wochenende lang in irgendeiner europäischen Stadt saß mit Kollegen aus ganz Europa, wo wir 2 Tage lang nichts anderes gemacht haben, als versucht haben zu puzzeln. Ja.
Im Januar 2024, wir sind gerade in die Dokumente vertieft, da erscheint ein Artikel. In einer kleinen Zeitschrift, die vor allem Juristen lesen. Wir packen den Link in die Shownotes. Aber ausgerechnet dort wird ein Geheimnis enthüllt. Eine Frage, bei der Ermittler gehofft haben, dass sie niemand beantworten kann. So wie ein Magier seine Zaubertricks für sich behält, so wollen die Ermittler geheim halten, wie genau sie Sky ECC gehackt haben. Aber in diesem Artikel, auf 8 Seiten, wird zum ersten Mal beschrieben, wie Ermittler diese App, die doch eigentlich abhörsicher sein sollte, dann doch geknackt haben. Diesen Artikel geschrieben hat, genau, Christian Lödden.
In der nächsten Folge.
Yo, Hakanabe, guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon wach?
Also das war ein hohes Tier bei Sky, ne? Also nicht irgendein, weiß ich nicht, Kaffeemacher oder so. Das war schon der, der immer entscheidet, ne? Wen nehmen wir auf. Dann meinte er, weißt du was, ich rufe dich wieder an, aber ich glaube, es sieht für dich gut aus, wir nehmen dich auf. Ich wurde observiert, ich wurde fotografiert, ich wurde abgehört. Ich wurde abgehört, weil ich da war.
I think everybody underestimated the levels. We seized a lot of drugs. In Sky UCC until now around 300 tons. It is crazy, in fact.
Kurz vor der Veröffentlichung dieser Recherche haben wir erfahren, dass Michael Schrader, der Hamburger Zollchef, den ihr hier gehört habt, unerwartet und mit nur 61 Jahren verstorben ist. Wir möchten ihm auch mit diesem Podcast Respekt erweisen. Das ist Lösch alles, Bro. Mein Name ist Kio Jung.
Und ich bin Hakan Tanruverde.
Lösch alles, Bro ist ein ZDF-Frontal-Podcast in Zusammenarbeit mit Papertrail Media, produziert von Haus 1. Das Skript dieser Folge stammt von Diana Kollig und Hakan Tanruverde. Executive Producer Kio Jung, Frederik Obermeier und Bastian Obermeier. Produktionsleitung Susanne Klingner. Redaktion Diana Kollig, Timo Schober, Sophia Stahl, Hakan Tanruverde. Fact-Checking Maria Retter. Produktionsassistenz Katharina Alexander. Musik, Schnitt und Sounddesign Joscha Grunewald. Rauan Taleb spricht Luca. Anton Weil spricht Bollers. Weitere Sprecher sind Harry Kühn, Thorsten Reibold und Jakob Thies. Podcastberatung ZDF Corinna Meisenbach. Coverdesign Nikola Deleval-Jezierski. Redaktion ZDF Frontal Malte Möller, Andreas Seibert. Line-Producer ZDF Frontal Britta Hagemann. Redaktionsleitung ZDF Frontal Ilka Brecht. Den Link zur ZDF-Dokumentation über diese irre Geschichte findet ihr in den Shownotes. Autor ist unser Kollege Michael Haselrieder. Der Anstoß zu dieser Recherche, die ihr unter dem Schlagwort Crime Messenger auf vielen Kanälen finden könnt, kam von Guillaume Dasquier und Nicolas Jaillard. Die Recherchen zu Aufstieg und Fall von Sky ECC, dem Crime Messenger, dauerten mehrere Monate. Beteiligt waren Journalisten von CBC Radio Canada, von De Standard, Le Soir und RTBF aus Belgien, der Standard aus Österreich, Krieg aus Serbien, NRC aus den Niederlanden, Telerama aus Frankreich und von OCCRP. Danke an Bennett Brinkmann, Anja Hübner, Bojana Jovanovic und dem ZDF-Archiv.